Ja, liebe Gemeinde, letzte Woche habe ich eine Predigtreihe über den Kolosserbrief angefangen und wir haben uns am Anfang etwas mit den Rahmenbedingungen beschäftigt und dem Anlass, warum der Kolosserbrief überhaupt geschrieben wurde. Es ist zu einem theologischen Konflikt gekommen in der Gemeinde in Kolossä, der die Intervention von Paulus von außen gebraucht hat, obwohl Paulus die Gemeinde nicht gegründet hat und es bisher keine persönlichen Kontakte zwischen der Gemeinde und Paulus gab. Und wir haben wahrgenommen, dass Paulus einen besonderen Weg einschlägt. Bevor er sich selbst richtig einführt, bevor er auf den theologischen Streit zu sprechen kommt, führt er die Gemeinde in die gemeinsame Anbetung, in die Besinnung auf das gemeinsame Bekenntnis in Form des Christushymnus in Kolosser 1, 15 bis 20. Und diese gemeinsame Anbetung, dieser gemeinsame Dank an Gott, dem gibt Paulus viel Raum. Ich habe jetzt nochmal nachgezählt, es sind 3 von 10 Textseiten im griechischen Originaltext, also 30% des Briefes allein nur für diesen Dank, für diese Anbetung. Da hat sich Paulus was kosten lassen im wahrsten Sinne des Wortes, denn Schreibmittel und Schreibgut waren damals nicht ganz günstig. Und jetzt schließt Paulus mit einigen Worten über sich selbst an. Ich lese diesen Abschnitt aus dem Kolosserbrief, den wir uns heute genauer anschauen werden. Es ist 1. Kolosser 1, 24 bis 2, Vers 5. Jetzt freue ich mich in all dem Leid, das ich für euch zu ertragen habe. Ich erdulde am eigenen Körper das noch fehlende Maß an Leid, das wir für Christus auf uns nehmen. Und das kommt seinem Leib zugute, das heißt der Gemeinde. In ihrem Dienst stehe ich, denn Gott hat mir den Auftrag gegeben, sein Wort unter euch überall zu verbreiten. Dabei handelt es sich um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Menschengedenken verborgen war. Aber jetzt wollte Gott es seinen Heiligen enthüllen. Ihnen wollte Gott zeigen, welch unermessliche Herrlichkeit dieses Geheimnis für die Menschen der anderen Völker enthält. Es ist die Gegenwart von Christus bei euch, der selbst die Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Er ist es, den wir verkünden. Dabei ermahnen wir jeden Menschen und unterrichten jeden in aller Weisheit. Denn durch die Verbundenheit mit Christus soll jeder Mensch als Vollkommener vor Gott treten können. Dafür mühe ich mich ab. Und dafür kämpfe ich mit aller Kraft, die er mir in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht schenkt. Ich möchte allerdings, dass ihr wisst, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe gleichermaßen für euch, wie für die Leute in Laodicea. Und genauso kämpfe ich für alle anderen, die mich persönlich nicht kennengelernt haben. Es geht mir darum, ihnen im Herzen Mut zu machen. Dann können sie in Liebe zusammenhalten und in allem zu umfassender Einsicht gelangen. Denn sie sollen das Geheimnis Gottes erkennen, Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das sage ich, damit euch niemand durch seine Überredungskünste täuschen kann. Denn auch wenn ich körperlich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Ich sehe mit Freude, dass euer Leben gut geordnet und euer Glaube an Christus unerschütterlich ist. Nun fängt Paulus also endlich an, gegenüber den Kolossern etwas von sich persönlich zu erzählen. Und gleich mit dem ersten Satz haut er etwas raus, das es in sich hat. Jetzt freue ich mich in all dem Leid, das ich für euch zu ertragen habe. Abgesehen davon, dass sich vielleicht auch die Kolosser gefragt haben müssen, warum er für eine Gemeinde leidet, die er doch gar nicht persönlich kennt und andersherum ja auch, ist gerade diese Aussage ein echt dicker Brocken. Jetzt freue ich mich in all dem Leid. Das passt doch nicht zusammen. Leid und Freude oder Freude über Leid. Leid ist nicht erfreulich, sondern schrecklich. Egal in welchen Lebensbereichen. Wir wünschen uns verschont zu bleiben vor schwerer Krankheit oder körperlicher Beeinträchtigung, vor Verlust des Jobs, der finanziellen Auswirkungen auf das Leben durch Börsencrash oder Inflation, vor schweren Schicksalsschlägen wie dem frühzeitigen Tod des Partners oder des eigenen Kindes. Und wenn es uns doch trifft, dann wünschen wir uns Überwindung des Leids, körperliche und seelische Heilung, das Leid zurücklassen, hinter uns lassen zu können, aber doch nicht sich über Leid zu freuen. Manchmal können Menschen im Nachhinein ihrem Leid, das sie erlebt haben, etwas Gutes abgewinnen, ihrem Leid eine Bedeutung geben. 2004 hat die Amerikanerin Victoria Ruvalo einen Autounfall gehabt und wäre dabei fast gestorben. Sie fuhr mit dem Auto von der Arbeit nach Hause, als ihr eine Gruppe Jugendlicher in ihrem Auto entgegenkam und einer der Jugendlichen, Ryan hieß er, aus Spaß einen 10 Kilo schweren gefrorenen Truthahn aus dem Fenster schmiss. Und dieser Truthahn dann volle Kanne durch die Windschutzscheibe in das Auto von Victoria krachte und ihr das Gesicht zertrümmerte. Es folgten wochenlanges Bangen um das Leben der Frau und dann komplexe Operationen zur Gesichtsrekonstruktion. Aber als es dann zur Gerichtsverhandlung kam, wo dem jungen Mann 25 Jahre Gefängnis in Aussicht standen, da flehte Victoria den Richter an, statt der von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafe nur 6 Monate auf Bewährung zu verhängen und eine Verhaltenstherapie zu verordnen. Denn sie hatte in der ganzen Zeit, in der sie gelitten hat, in der sie diese Zeit nach dem Unfall überstehen musste, aber erkannt, dass es für sie eine zweite Chance zum Leben war. Und diese Chance wollte sie auch dem Täter ermöglichen. Und so konnte sie ihrem Leid eine Bedeutung abgewinnen. Aber wie viel öfter bleibt schweres Leid im Leben? Eben doch einfach nur schmerzvoll, schrecklich und sinnlos. Weiß Paulus vielleicht nicht, was wirkliches Leid ist, dass er so fröhlich über sein stellvertretendes Leiden schreiben kann? Aus seinen anderen Briefen und der Apostelgeschichte wissen wir, dass Paulus immer wieder Leid am eigenen Leib erfahren hat. Und einiges davon haben wir gerade in den Textlesungen auch gehört. In 2. Korinther 1, 8 bis 9 schreibt Paulus: In der Provinz Asia sind wir in eine wirklich schwierige Lage geraten. Was wir da ertragen mussten, überstieg unsere Kräfte. Wir bezweifelten überhaupt, mit dem Leben davonzukommen. Und wir dachten schon, das Todesurteil wäre über uns gesprochen. Zwar sind diese Aussagen sehr vage, aber in der Paulusforschung werden im Prinzip 2 Theorien ernsthaft überlegt oder vertreten. Entweder erinnert Paulus hier an eine schwere, lebensbedrohliche Erkrankung, oder ist es die Erinnerung an eine ebenfalls sehr schwere und brenzlige Gefangenschaft, in der Paulus nicht mehr damit rechnete, lebend aus dem Gefängnis zu kommen. In 2. Korinther 4, 8 bis 10 weist Paulus darauf hin, dass Apostel zu sein keinesfalls ein Job ist, wo man wie ein Superstar von Ort zu Ort ziehen kann. Im Gegenteil ist die Arbeit geprägt von einem unheimlichen Druck. Druck von strenggläubigen, fundamentalistischen Juden, die das nicht toll finden, was da über den Messias gepredigt wird. Druck von Anhängern griechisch-römischer Kulte, die auch nicht toll finden, dass da eine neue Religion am Horizont auftaucht. Druck auch durch die theologischen Diskussionen und Phänomene in den noch jungen Gemeinden. Verfolgung, Ablehnung, Abwertung, das sind alltägliche Erfahrungen von Paulus und seiner Mitarbeiter. Und darüber hinaus erlebte er am eigenen Leib die Auswirkung schwerer Erkrankung. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, da schreibt er diese berühmte Aussage: Gott ließ meinen Körper mit einem Stachel durchbohren. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Auch hier lässt sich nicht ganz exakt bestimmen, an was Paulus litt, aber die Art der Aussagen spricht für eine chronische oder für eine chronisch gewordene Erkrankung mit einem massiven Schmerzempfinden, die sein Leben stark beeinträchtigte, aber nicht vollends einschränkte. Und in Galater 4 finden wir einen Abschnitt, wo er schreibt: Damals war ich krank. Mein Zustand stellte euch auf eine harte Probe. Trotzdem habt ihr mich nicht zurückgewiesen oder von mir ausgespuckt. Wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr sogar euer Augenlicht für mich geopfert. Und hier steht die Überlegung im Raum, ob Paulus an einer schweren Augenerkrankung litt. Oder ob vielleicht das, was er in 2. Korinther und in Galater schreibt, sogar zusammengehört, weil auch beide Briefe sehr eng beieinander liegen von der Abfassungszeit. Mit Paulus verbindet sich ganz oft die Vorstellung eines starken Workaholics, der die ganze antike Welt bereist hat, der ein erfolgreicher Gemeindegründer ist, einer der bedeutendsten Theologen der ersten christlichen Generation. Gerade wenn man bedenkt, dass 12 der 27 Schriften im Neuen Testament auf ihn zurückgeführt werden. Aber das ist eben nur die eine Seite der Person Paulus. Die andere zeigt uns einen schwachen und immer wieder geschwächten Menschen Paulus, der eine sehr klare Vorstellung davon hatte, was Leid bedeutet. Körperliches Leid durch schwere Krankheit und Misshandlungen infolge von Gefangennahmen und Verfolgung und seelisches Leid durch die Auswirkungen des körperlichen Leidens, aber auch der psychischen Auswirkungen von Verfolgung, von Haft und von Anfeindung. Und gerade weil Paulus wirklich darum weiß, was Leid bedeutet, ist ausgeschlossen, dass er einen Satz wie »Ich freue mich in dem Leid, das ich für euch ertrage« einfach nur etwas daher sagt. Paulus kann sich nun freuen über all das Leid, das er für die Kolosser ertragen hat, weil er zu der Überzeugung gelangt ist, dass es eben ein Leiden für zugunsten der Kolosser ist. Und dieses kleine Wort für ist hier von Bedeutung und ganz wichtig. Paulus leidet nämlich nicht wegen der Gemeinde, weil er zum Beispiel auf dem Weg zur Gemeinde festgesetzt wurde oder eingesperrt wurde. Es geht ja nicht um einen Zusammenhang zwischen der Leitsituation und einem Verhalten oder Ereignis in der Gemeinde. Es geht wirklich darum, dass sein Leid, konkret der Gefangenschaft, in der er gerade ist, aber auch all das andere Leid in seinem Leben etwas für die Gemeinde ist. Hier zeigt sich die feste Überzeugung des Paulus, dass Glaube und Vertrauen auf Christus, dass das Festhalten an der Hoffnung, gerade in Krisen und in Leitsituationen und durch solche Lebenssituationen hindurch, unheimlich zunimmt hinsichtlich Authentizität und Überzeugungskraft. Es ist wichtig und richtig, dass die Hoffnung des Evangeliums Jesu gepredigt und verkündigt wird. Aber mehr als alle Predigt und alle einladenden und freundlichen Worte in der Predigt wirkt die gelebte Hoffnung des Evangeliums trotz und im Leid und Schmerz. Das Festhalten an der Hoffnung und am Vertrauen auf Christus inmitten menschlicher Hoffnungslosigkeit ist ein lebendiges Zeugnis, ist gelebte Verkündigung der Hoffnung auf Christus, die alles andere in den Schatten stellt. Indem die Kolosser Paulus jetzt zumindest in Briefform persönlich etwas besser kennengelernt und von seiner Situation erfahren, entsteht die Chance, dass ihnen die Situation, die Paulus gerade durchleben muss, zusammen mit seiner festen Hoffnung auf Christus zu einer starken Ermutigung im Glauben wird. In seinem persönlichen Ergehen können sie etwas erkennen von diesem tiefen Geheimnis des Glaubens, der an Christus festhält, inmitten der Erfahrung von körperlichem und seelischem Schmerz, inmitten einem Leben, aus dem man sich damals wie heute eigentlich einen Ausweg wünscht. Leiden ist sinnlos. Das war auch schon in der Antike damals eine weit verbreitete Auffassung. Und in der philosophischen Tradition Epikurs, da wurde ganz stark die Auffassung vertreten, es wäre nicht verwerflich, seinem Leben ein Ende zu bereiten, wenn es eben nicht mehr lebenswert ist. Zum Beispiel, weil dann Krankheit einzieht, weil die Gebrechlichkeiten des Alters zunehmen. Und dem setzt Paulus mit ganzer Kraft entgegen: Mein Leid hat keinen Sinn in der Weise, dass es eine Strafe Gottes ist oder ich es verdient habe oder es einfach normal ist. Mein Leid hat zwar keinen Sinn, aber ich kann ihm eine Bedeutung abgewinnen. Ich kann ihm eine wechselseitige Bedeutung abgewinnen. Denn gerade mit seinem Festhalten an Gott und der Hoffnung auf das Evangelium Christi durch schwere Krankheit und andere Lebenskrisen hindurch, wird er zu einem starken Vorbild für andere Gläubige. Die Christen in Kolossä und anderswo dürfen und sollen ihn als Vorbild betrachten, nicht primär darin, in der Welt herumzulaufen und zu missionieren und auch nicht darin, schlaue Briefe und theologische Abhandlungen zu verfassen, sondern in aller Schwachheit und mit aller Kraft an Christus festzuhalten. In 2. Korinther 1 hat Paulus den Gedanken formuliert, dass der Trost, den er aus dieser Hoffnung auf Christus sieht, auf den Trost, den er in seinem Leiden erfährt, zu einem Trost und zur Ermutigung für die Gemeinde selbst wird. Das Aushalten, das Glauben und Hoffen inmitten von Leid dient der Gemeinde als Zurüstung und in gewisser Weise auch als Kompensation. Paulus schreibt hier im Kolosserbrief darüber, dass er an seinem eigenen Leib das noch fehlende Maß an Leid erträgt, das wir für Christus auf uns nehmen sollen. Und dass dieses dem Leib Christi, das heißt der Gemeinde an sich, zugute kommt. Paulus verstärkt damit den Gedanken an das besonders bedeutungsvolle Zeugnis für Glauben und Hoffnung gerade im Leiden. Gemeinde Jesu braucht diese besonderen, authentischen, lebendigen Zeugnisse für christliche Hoffnung. An Jesus zu glauben, wenn es einem gut geht, ist das eine. Aber die wirkliche Tragfähigkeit des Glaubens und der Hoffnung in Christus erweist sich erst, wenn Glaube und Vertrauen auf Gott durch Leiterfahrungen herausgefordert und angefochten werden. Zugespitzt gesagt, die Gemeinde profitiert in geistlicher Hinsicht durch den Glauben und das Vertrauen von Glaubensgeschwistern im Leiden und durch das Leiden hindurch. Das ist eine radikale Zuspitzung. Aber es ist das, was Paulus im Blick auf seine eigene Biografie sagen kann. Sein Leiden bekommt eine Bedeutung, wenn er sie als einen geistlichen Dienst für Gemeinde verstehen kann. Und gerade weil Gemeinde vom Glauben und Vertrauen der Glaubensgeschwister im Leid profitiert, weist Paulus der Gemeinde auch einen besonderen Auftrag gegenüber leidenden Glaubensgeschwistern zu. Das Gebet für eben die leidenden Glaubensgeschwister. Aber Gebet in welcher Art und Weise? Unser tiefer Wunsch nach Überwindung von Leid lässt uns ganz automatisch mit Gott darum ringen und ihn darum bitten, dass er Leid abwendet, dass er Leid beendet. Wenn jemand schwer erkrankt ist, bitten wir um Heilung. Wenn jemand seine Zukunftsperspektiven verliert, weil er seinen Job verliert oder nicht mehr ausüben kann, dann bitten wir sofort um eine neue Perspektive für die Zukunft. Aber Paulus versteht Fürbitte noch weitergehend. Wenn er die Gemeinden, mit denen er schreibt, zur Fürbitte für ihn selbst auffordert, dann wünscht er kein Gebet für körperliche Heilung, In 2. Korinther 12 erwähnt Paulus zu seinem chronischen Schmerzleiden, dass er das Ringen mit Gott um Genesung hinter sich gelassen hat. Er hat dieses Leiden als bleibenden Bestandteil seines Lebens akzeptiert. Aber er braucht und wünscht Gebet, um im Glauben und Hoffen standhaft bleiben zu können. Er wünscht sich Gottes Wirken und Eingreifen nicht an seinem Körper, sondern an seiner Seele, in Form von Stärkung des Glaubens und der Hoffnung. Und wenn wir heute Fürbitte halten, dann sollten wir die Geschwister, für die wir beten, tatsächlich auch genau fragen, was wünschen sie sich eigentlich, wofür wir beten sollen? Wünschen sie sich selbst, dass Gott ihr Leid wegnimmt? Oder wünschen sie sich, dass Gott sie stärkt in ihrem Glauben und ihrer Hoffnung inmitten des Leides, das zu ihrem Leben gehört? Oder wünschen sie sich vielleicht beides? Mich hat der tiefe Glaube und das tiefe Vertrauen auf Gott eines für mich sehr wichtigen Menschen zutiefst beeindruckt und geprägt, der vor einigen Jahren nach mehreren Krebserkrankungen gestorben ist. Immer wieder hat er es abgelehnt, dass jemand mit ihm um körperliche Heilung betet oder dass die Ältesten der Gemeinde zum Ältestengebet kommen. Natürlich wollte er gesund werden, aber im Ringen mit Gott hatte für ihn die Gesundheit der Seele absolute Priorität. Und gerade dieses starke Gottvertrauen in den schweren Krankheitsphasen hat mich persönlich und viele andere bewegt und beeindruckt und ermutigt im Glauben. Über das Beten hinaus erkenne ich aber noch einen weiteren wichtigen Auftrag der Gemeinde. Wenn wir als einzelne Glaubende oder als ganze Gemeinde Anteil erhalten an diesem unfassbar starken Zeugnis für christlichen Glauben und christliche Hoffnung, gerade inmitten von Leid, wenn wir daraus Ermutigung ziehen dürfen für unsere eigene Hoffnung, für unseren eigenen Glauben, so ist es ein großer Auftrag, diese Ermutigung zurückzugeben und diesen Menschen Danke zu sagen für ihr Glaubenszeugnis, für ihr Vorbildsein im Glauben. Und wenn ich nun von Paulus wegschaue auf unsere Gemeinde, dann sehe ich einige Geschwister, die aktuell und in der vergangenen Zeit auf unterschiedliche Art und Weise, aber sehr intensiv zu leiden hatten und immer noch haben. Und egal, wen ich da gedanklich in den Blick nehme, bei allen wird mir bewusst, was für ein starkes Zeugnis für Hoffnung und Glauben sie sind. Weil sie an Christus festhalten, durch alle Höhen und Tiefen hindurch, trotz schwerer Krankheit und vielen gesundheitlichen Rückschlägen, trotz großer Einsamkeit, trotz großer Unsicherheit und Fragezeichen, was ihre Lebensperspektive in Deutschland angeht. Und euch allen, die ihr euch jetzt zu Recht angesprochen fühlen dürft, möchte ich heute einmal ganz bewusst danken für euren Glauben und für eure Hoffnung auf Gott. Auch wenn eure Hoffnung immer wieder angefochten war oder sein mag, so haltet ihr fest an Christus und seid uns als Gemeinde damit ein unglaublich starkes Zeugnis für Vertrauen in Gott. Und damit dient ihr Gott und uns als Gemeinde in einer unglaublich starken Weise. Euch in besonderer Weise und uns allen gilt dieses herausfordernde, aber auch unglaublich stärkende Botschaft von Paulus im Kolosserbrief. Leid kann eine Bedeutung gewinnen als gelebte Hoffnung auf Jesus Christus, der selbst erlebt hat, was es heißt zu leiden, sogar bis hin zum Tod. Und so schenke und erhalte Gott euch und uns allen die tiefe Hoffnung und Zuversicht des Glaubens und des Vertrauens an ihn. dass er uns in Freude und in Leid nahe ist, mit seiner Kraft und seinem Frieden. Amen.